Feinschmeckertouren, Folge 435.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, ciao, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist und schön, dass du die Geduld aufgebracht hast und wieder eingeschaltet hast für die Fortsetzung des Weinguts Trere. In der letzten Woche, in der letzten Episode, haben wir mit Massimiliano Fabri von dem Weingut Trere bei Faenza gesprochen. Er hat uns ausführlich seine Weine erklärt und was damit zusammenhängt. In dieser Folge nun hörst du, wie uns diese Weine schmecken, wie wir sie verkostet haben und ob das für dich auch eine gute Idee ist, einfach mal diese Weine zu probieren. Eine richtig gute Idee kann es für dich aber auch sein, dort einfach ein paar Tage zu wohnen und etwas Urlaub zu machen, weil diese Hacienda Agricola, wie oft üblich in Italien, eben auch Zimmer anbietet und ein richtig schönes Areal ist. Dies werden wir dir jetzt erstmal beschreiben und natürlich beschreiben wir dir die fantastische Küche im Restaurant von Trere. In der zweiten Hälfte hörst du dann die Weinverkostung.
Ja genau, Burkhard, das ist natürlich überhaupt die Information schlechthin, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern erstmal sagen, wo genau liegt denn überhaupt Trere Agriturismo? So, wie kannst du da hinkommen? Also, wenn du aus dem Norden kommst, dann nimmst du die Autobahn in Richtung Rimini und dann siehst du ja die Ausfahrt Imola. Imola ist bekannt für das Autodrom, wo vor allem viele Motorradrennen auch stattfinden, aber eben auch Autorennen und wo viel geprobt wird, wie man auf diesen Strecken mit diesen Fahrgeräten möglichst schnell unterwegs sein kann. Wenn du die Autobahnausfahrt Imola nimmst und dich dann in Richtung Faenza hältst, dann kommst du vorbei an einem kleinen Ort Castel Bolognese und danach siehst du auch schon an der Hauptstraße ein Schild, wo du rechts wegfährst zum Agriturismo Trere. Da geht so ein paar Meter noch, also so, ich schätze mal 1,5 Kilometer maximal, geht's noch eine geteerte Straße in Richtung der kleinen Hügel dort. Da findest du dann direkt hin, weil das wirklich wunderbar ausgeschildert ist. Wenn du dorthin fährst und du kommst aus dem Norden, wird dir häufig auch angezeigt, dass du die Ausfahrt Faenza nehmen sollst. Das kannst du auch machen. Da musst du dann eben einfach ein Stück zurückfahren, ein Stück in den Norden. Das sind aber vielleicht, lass es vielleicht 6-8 Kilometer sein. Und dann geht's eben für dich in diesem Fall dann links weg. Also ja, wie liegt denn dieses Agriturismo? Es liegt herrlich ruhig, umgeben von den eigenen Weinreben. Wenn du dann dorthin kommst, dann siehst du erstmal der Einfahrt der kleinen Schotterstraße zum Weingut eben die großen Zypressen, die dir den Weg dorthin schön zeigen und führen dich dann eben auf den kleinen geschotterten Parkplatz. Für dich kann dieses Agriturismo eine gute Adresse sein in dreierlei Hinsicht. Natürlich zum einen, so wie wir das gemacht haben, wenn du dort wohnen möchtest, wenn du Zeit verbringen möchtest auf dem Weingut, wenn du die Weine probieren möchtest, wenn du da lecker essen möchtest, aber eben auch, wenn du den großen Poolbereich beispielsweise genießen möchtest. Wenn du aber in der Nähe irgendwo anders untergebracht bist und deine Unterkunft hat vielleicht gar keinen Pool, dann bietet das Agriturismo Trere auch an, dass du ein Tagesticket gegen Vorbestellung dir da nehmen kannst. Das kostet 2025 im Sommer etwa 20 Euro pro Nase und dann kannst du den ganzen Tag an diesem herrlichen Pool verbringen. Du hast dann einen Liegestuhl sicher und einen Sonnenschirm. Es gibt eine kleine Bar an diesem Pool, wo es auch Kleinigkeiten zum Essen gibt, aber auf jeden Fall gibt es Getränke. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass es im Poolbereich Getränke gibt, weil die Italiener lieben, glaube ich, nichts mehr als das. einen Pooltag mieten, an die Bar gehen, sich entweder ein Bierchen oder ein Glas Wein oder auch so einen Cocktail nehmen und dann setzen die sich ja in diesen kleinen Whirlpool, der da dabei ist, setzen die sich rein und quatschen und trinken nebenbei oder sie stellen sich in den Pool, vornehmlich an den Poolrand, stellen da ihre Gläser ab und unterhalten sich da. Also das ist so typisch italienisch. Anders als bei uns, weil ja, wenn wir hier ins Freibad gehen oder ja, in den Poolbereich, dann ist es ja doch meistens so, dass die Leute da zum Schwimmen hingehen. Also das unterscheidet sich schon mal total.
Ja, und außerdem hat es an diesem Poolareal auch noch ein kleines Häuschen, wo ein Spa-Bereich untergebracht ist. Das kannst du eben auch privat mieten und diesen Bereich einfach genießen. Es ist ein sehr schöner Pool. Und auch das Areal, die Sonnenschirme, die da sind, ist richtig nett. Du schaust vor allem auch von deinem Liegestuhl aus mitten in die Weinreben. Das ist ja hauptsächlich auch ein Weingut, dieses Trere. Neben anderen Produkten, die sie anbauen, Früchte und so weiter. Aber das ist die Hauptsache. Und ja, es hat hinten einen schönen, durch viele Bäume beschatteten Bereich, wo natürlich auch für die Kinder was geboten ist, ein Trampolin oder Rutschen und so weiter, wo die Kiddies auch rennen können und du kannst dir das vorne ein bisschen gut gehen lassen. Also das ist ein richtig großes Areal.
Und wenn du durch dieses große Areal stapfst, dann begegnen dir Tiere, die man sonst nicht so häufig sieht.
Ja, das stimmt.
Nämlich Pfauen.
Und zwar viele Pfauen.
Viele Pfauen, genau. Und manchmal schlagen die auch ihr Rad. Und ab und an bist du im Pool und drehst dich um und dann läuft da der Pfau vorbei. Also auch da sind die unterwegs. Das ist total knuffig, finde ich. Ja, also ja, das haben die schön gemacht für die Kinder, diesen kleinen Spielbereich. Und eben hat es ja auch ganz viel Wiese. Da können die auch rennen und toben. Und das finde ich eine ganz großartige Sache. Gerade auch abends, wenn dann das Restaurant öffnet und wenn man sich dann sowohl im Innenbereich als auch auf der überdachten Terrasse setzen kann zum Abendessen und man hat einfach Kinder dabei, dann können die da auch noch ein bisschen rennen, weil die ja doch meistens nicht den ganzen Abend halt am Tisch sitzen bleiben. Die Zimmer sind sehr unterschiedlich. Es gibt Zimmer, die sind kleiner, da können einfach zwei Personen wohnen, aber es gibt auch Familienzimmer. Die sind relativ spartanisch eingerichtet, so wie man das in Italien häufig antrifft, mit schwerem alten Holzmöbeln, klassisch die brettharten Betten. Ja, die Matratzen sind ja meistens unglaublich hart in Italien. Für mich persönlich jetzt total falsch, aber es gibt ja viele Menschen, die schlafen gerne auf harten Matratzen, da passt es ganz gut. Einen netten kleinen Frühstücksbereich haben die dabei. Da gibt's eben alles, was, ja, was du so morgens zum Frühstück brauchst. Da eben Wurstwaren, Kuchen. Typisch ist ja für Italien auch immer, dass es süße Teilchen gibt. Und klar, Kaffee natürlich, Tee und alles, was du halt so haben möchtest. Was neben dem Wein noch wirklich sehr besonders ist, finde ich, in diesem Agriturismo, in dem wir uns wirklich extrem wohlgefühlt haben, weil es sehr ruhig gelegen ist, das ist der Restaurantbereich, der eben am Abend öffnet. Da kann man schon mal, wenn man das erste Mal jetzt in der Emilia-Romagna beispielsweise ist, einen wunderbaren ersten Eindruck davon bekommen, was die Küche in der Emilia-Romagna so ausmacht.
Absolut. Du musst dazu wissen, dass dieses Restaurant von Donnerstag bis Sonntag geöffnet hat abends. Also das heißt, von Montag bis Mittwoch kannst du leider dort nicht essen. Es liegt aber eine Liste im Zimmer mit gefühlt 30, 40 Empfehlungen für Restaurants, die du in der Umgebung besuchen kannst und eben an diesen Tagen, wo sie ihr eigenes Restaurant zu haben, dort was essen kannst, das ist überhaupt kein Problem. Aber diese Küche zu genießen macht richtig, richtig viel Spaß. Wir haben zum Beispiel einen Strudel à la Parmigiana gegessen. Einen
Apfelstrudel ohne Äpfel, aber dafür mit Parmesan.
So kann man das sagen. Also die Parmigiana ist ja ein typisches Gericht eben aus der Emilia-Romagna auch, wo die Melanzane, also die Auberginenscheiben, mit Mozzarella di Bufala und entweder einem Parmesan oder einem Parmigiana eben. Gewürzt wird natürlich Tomaten dabei und Kräuter. Und das wird hier eben mal ganz besonders dargeboten. In einer Strudelform, also mit einem schönen Teig drumherum, ist mal richtig was anderes.
Ja, was völlig anderes war auch das Cannolo, Burkhard. Also Cannolo ist ja eigentlich ein süßes Teilchen, das aus Sizilien kommt ursprünglich. Und hier haben sie das abgewandelt.
Du meinst die Zigarre. Il Cigaro del Andrea.
Die genau. Heißt die denn so? Ja, die meine ich, genau. Man könnte auch Zigarre sagen. Aber die hat einfach die Form eines Cannolos aus Sizilien. Nur dieses Mal aus Parmesan. Gefüllt innen mit einem cremigen Mousse, dabei Salami und gehackte Pistazien und schwarzer Sesam. Also du musst dir vorstellen, es wird in einer Pfanne der Parmesan zerlaufen lassen. Dann gibt es ja wie so einen Pfannkuchen. Und wenn das noch ein bisschen weich ist, weil es eben warm ist, dann kann man das über beispielsweise einen Holzkochlöffel oder was auch immer man eben hat, kann man das drüber stülpen und dann hat man ja quasi ein Parmesanröhrchen. Und dieses Parmesanröhrchen, das wird dann eben gefüllt mit dieser wunderbaren Creme und es liegt dann auf einem kleinen Salatbouquet und das alles liegt dann noch auf einer schwarzen Schieferplatte. Also ich fand es nicht nur fürs Auge sehr hübsch angerichtet, sondern es hat einfach auch fantastisch geschmeckt, weil klar, hier in der Emilia-Romagna, da ist der Parmigiano zu Hause und da schmeckt er einfach auch so, wie er schmecken muss, finde ich zumindest.
Ein Klassiker ist hier auch die Battiata di Trere, also ein schönes Holzbrett, ein rundes Holzbrett mit verschiedenen Antipasti, also in dem Fall einfach die wirklich herzhaften, deftigen Wurstwaren, die hier in der Emilia-Romagna kultiviert sind. Das heißt, da sind Salami drauf, Cobbada ist natürlich ein roher Schinken drauf, ein Lardo und eben diese typische Piadina. Das sind so, ja, kannst dir vorstellen, wie so ungefähr größere Kekse, die so ein bisschen aufgeblasen sind, weil sie eben rausfrittiert sind. Ein Teig schmeckt richtig super zu diesen Sachen auch dazu und übrigens auch zu dem Squacquerone, der hier in der Region eben auch entsprechend gepflegt wird und hergestellt wird. Das ist ein cremiger Frischkäse aus Kuhmilch. Der hat eine weiche, streichfähige Konsistenz, einen mildsäuerlichen Geschmack. Ist auch tatsächlich DOP geschützt in der Emilia-Romagna und wird eben ganz klassisch oft auch zu diesem Art Fladenbrot, zu dieser Piadina gegessen. Du kannst ihn natürlich statt herzhaft auch süß kombinieren, weil dieser Käse natürlich sehr vielseitig ist. Und auch da ist natürlich ein Schälchen auf dieser Vorspeisenplatte mit dabei. Eine der Klassiker natürlich auch hier, die Tagliatelle al Ragù. Also, wenn der unwissende Tourist da hinkommt und in Bologna oder in der Gegend irgendwo Spaghetti Bolognese bestellt, dann wird er mild belächelt, im günstigsten Fall, und bekommt das, was die Menschen in der Region essen und darunter verstehen, nämlich Tagliatelle, also diese etwas breiteren Bandnudeln mit der klassischen Soße, ja, mit der Sauce Bolognese, die natürlich von da kommt. Aber nie würde ein Bologneser oder eine Bologneserin oder in dieser Region die Menschen diese Soße mit Spaghetti essen. Niemals. Deshalb hier der Klassiker auch. Richtig lecker, richtig herzhaft. Die Küche der Emilia-Romagna ist wirklich durchaus deftig.
Ein bisschen feiner fand ich die Cappellacci di Robbiola mit Zucchini-Creme und gerösteten Mandeln, die zerstoßen waren. Da lagen auf dem Teller gefüllte viereckige Teignudeln und die waren eben gefüllt mit diesem Robbiola-Käse. Das ist ja ein Weichkäse, der typischerweise eine Mischung aus Kuh, Ziege und Schafsmilch ist. Und je nachdem, welche Sorte man da einfach nimmt, sind die Anteile unterschiedlich. Eigentlich und ursprünglich stammt ja dieser Käse aus der piemontesischen Region Lange. Und Robiola ist bekannt für seinen cremigen Teig. Der hat einen ganz zarten Geschmack. Und je nach Reifegrad eben, ja, kann er auch ein bisschen mehr zu sagen haben, sagen wir mal. Und jedenfalls ist es ein wunderbarer Käse, dieser Robiola, um damit Teigtaschen zu füllen. Und diese Cappellacci, die waren einfach grün, weil die Zucchini-Creme, die war da eingearbeitet in den Teig. Dann wunderbar mit dem Öl und den getoasteten kleinen Stückchen von den Mandeln hat das fantastisch geschmeckt. Und da zeigt sich wieder einmal, dass die italienische Küche, die Bauernküche, sehr einfach an sich ist. Aber in der Zusammensetzung, wie dann alles arrangiert wird, geschmacklich einfach immer richtig klasse ist. Und das ist auch deshalb der Fall, weil die natürlich grandiose Grundzutaten haben.
Eine ganz besondere Grundzutat für einen Primo, ein klassisches Pasta-Gericht als zweiten Gang, sind die Curuzzul. So heißen die und das sind tatsächlich dicke Nudeln, die fast so ein bisschen aussehen wie Pommes. Natürlich sind sie gebogen, weil sie ja eben auch weich gekocht sind. Aber dadurch, dass sie etwas dicker sind, sind sie natürlich in der Textur einfach was Außergewöhnliches. Hier gibt es eine Variante mit Schalotten und Pancetta, also schönem Speck in Streifen geschnitten. Natürlich ein bisschen Tomate dabei, auch das ist klar. Eine richtig leckere Pasta-Spezialität eben hier aus der Region Faenza.
Also Nudeln können die sowieso besonders gut, finde ich. Zudem, dass sie eben auch Fleisch richtig gut können. Also beispielsweise hatten wir auch Risotto al Limone mit kleinen Julienne von Parmaschinken. Der war fantastisch. Auch da war wieder der Geschmack der Limone super sauber rausgearbeitet. Und auch das eigentlich ein einfaches Gericht, aber eben durch die Qualität der Grundzutaten fantastisch. Außerdem bieten die an, und das haben wir auch probiert, ein Tartar auf Avocado, ein bisschen mit Zitrone, Julienne abgestimmt und dann eben so Piadini-Waffeln dabei. Aber wofür die wirklich auch spezialisiert sind, das ist Fleisch. Ja, also Tagliata di Manzo mit Kartoffeln aus dem Ofen, das war richtig, richtig gut. Also die haben eine richtig gute Fleischqualität da. Die achten aber auch sehr auf das, was sie einkaufen und woher die Ware kommt. Einen Abend haben wir auch mal ein Tomahawk vom Grill mit Patate Fritte. Also Kartoffelstückchen aus dem Ofen, bei uns würde man sagen Pommes, bekommen. Und da lag schon echt, also das kann ich dir sagen, zu zweit kannst du das, wenn du nicht mega Hunger hast, kannst du das zu zweit nicht essen, was da auf dieser schwarzen Schieferplatte wunderschön voraufgeschnitten für uns dargeboten wurde. Ja, also insgesamt kann man sagen, finden wir zumindest, dass das Agriturismo Trere zum Wohnen, zum Genießen, zum Weinverkosten oder im Spa-Bereich ein wirklich schöner Ort ist, in dem man entweder ein paar Tage verbringen kann oder eben auch einen Zwischenstopp machen kann, wenn man beispielsweise auf dem Weg in den Süden, so wie wir das häufig sind, zum Beispiel nach Apulien ist.
Und zu dieser fantastischen Küche kannst du dir aus einem großen Repertoire von Weinen des Hauses das passende aussuchen. Jetzt hör rein in die Fortsetzung unseres Interviews, unserer Weinverkostung mit Massimiliano Fabri im Trere. Viel Spaß!
Also jetzt haben wir den Ravenna Bianco im Glas, den Re Famoso. Der ist ziemlich hell in der Farbe. In der Nase habe ich Töne von Limette und Pamplemousse. Die habe ich tatsächlich auch am Gaumen. Der hat 13% Volumenalkohol, das ist der Jahrgang 2024 und der ist ziemlich würzig, eben mit diesen Fruchtnoten und vor allem, was ich interessant finde, das ist ja so der Einsteiger-Weißwein, den er hier macht, Chardonnay und Famoso, je 50%, dennoch kommt der sehr breit im Mundgefühl daher, das finde ich ziemlich spannend. Und da ist ja eben auch diese Rebsorte Famoso drin, welche ja die würzige Rebsorte ist. Also so ein bisschen in Richtung Gewürztraminer und Muscatella. Das tut dem wirklich gut, finde ich.
Ja, Tina, der Alus Albana Secca Trocken DOCG, also 100% Albana, der ist schon ein bisschen kräftiger im Gelbton, im Glas und hat ja einen eleganten Duft, ein bisschen Jasmin, nach Pfirsich, nach Aprikose, ja. Hat auch leicht kräutrige Noten, aber wesentlich dezenter als der erste, als der Refamoso. Und das bringt er auch tatsächlich einfach am Gaumen mit. Hat ein fruchtiges und leicht mineralisches Finale.
Und der Jahrgang 2023, den wir gerade hier im Glas haben, der hat übrigens 14% Volumenalkohol. Ich finde, das ist ein sehr schöner Wein. Der gefällt mir ausgesprochen gut, weil es ein sehr würziger Wein ist, weil er breit ist und weil er wirklich auch als Gegenstück aus dem Essensbereich wirklich Gerichte gebrauchen kann, welche auch ja, durchaus würzig sind. Hier wird empfohlen Zahnbrasse vom Grill, aber ich finde, der kann auch echt guten Fleisch begleiten. Also richtig, richtig gut finde ich den.
Tja, und jetzt kommen wir für die Hommage an den Opa, an den Nonno, an Valeriano, der Amarcordon Bianc. Und der hat natürlich schon eine wahnsinnig tiefe goldene Farbe. Wir haben hier den Jahrgang 2020 im Glas.
Strohgelb übrigens. Und das ist wirklich so. Also geht schon fast ins Orange, würde ich mal sagen.
Ja, wenn du da in das Glas reinriechst, dann hast du auch diese klassischen Noten nach gelben Früchten, nach Aprikosen, nach Pfirsichen und zwar sehr reifen Früchten. Leichte Zitrusnoten tatsächlich auch. Und wenn du das riechst, sagt Massimiliano, und den Wein natürlich auch siehst, könntest du einen süßen Wein erwarten, einen Passito. Tatsächlich ist er das gar nicht. Er ist ja sehr kräftig, sehr ausdrucksstark, finde ich. Hat durchaus Tannine dabei. Hält, was er verspricht, aus der Nase auf jeden Fall. Und ist, finde ich, hier ein toller Begleiter für echt interessante Gerichte, zum Beispiel Austern, so wird er empfohlen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der auch durchaus ein Fleisch begleiten kann und natürlich Käse.
Und wir haben hier in der Flasche den Jahrgang 2020 und der bringt 14,5% Volumenalkohol mit. Ich finde, er geht in Richtung Orangewein. Ich glaube, so kann man den am besten beschreiben. Sowohl in der Farbe als auch im Geschmack.
Durchaus, hast du recht.
Jetzt sind wir schon bei den Roten angekommen. Lona Bona, Romagna Sangiovese DOC, also 100% Sangiovese. Das ist der Einsteiger Sangiovese, den er für uns aufgemacht hat. In der Nase haben wir so ein bisschen den Veilchenduft und Rose. Von der Farbe her ist er ja hellrot, durchaus durchsichtig. Wir haben den Jahrgang 2024 mit 13,5% Volumenalkohol im Glas. Ist ein schöner Einsteiger Sangiovese, finde ich. Eher die, ja, obwohl er ja schon auch ziemlich viel Alkoholgehalt hat, aber doch der Einsteiger, also der leichtere Sangiovese. Für mich hat er noch einen Ticken zu viel Säure. Dennoch ein sehr schöner Rotwein, gerade auch für den Sommer. Der kommt hier leicht gekühlt mit 15 Grad. Erinnert ein wenig auch an Pinot Noir. Ja, ich bin gespannt auf den nächsten Vigna dello Sperone Trere, auch ein Sangiovese, ein Superiore, haben wir jetzt im Glas, gell, Burkhard, 2023er Jahrgang mit 14% Volumenalkohol.
Tatsächlich wollte ich noch sagen, Tina, dass der Lona Bona mich auch ein bisschen an Nebbiolo und sie erinnert mich tatsächlich auch an eine Rebsorte aus dem Monferrato neben dem Grignolino. Danke, Tina. Genau, das war's. Super. Also sehr filigran, aber durchaus schon aussagekräftig.
Schön, dass du den Wein so schön beschrieben hast, Burkhard. Ich bin ja schon einen Ticken weiter. Vigna Sperone, 85% Sangiovese, 15% Merlot. Ein völlig anderer Rotwein im Geschmack. Kommt auch dunkler daher im Glas. und hat so die typischen Noten von Amarena, Brombeere, ist ein bisschen blumig, aber auch immer noch so ein bisschen einen Hauch von den Veilchen, bringt auch schon ein bisschen Tannin mit, hat eine gute Würzigkeit und auch so ein bisschen Noten von Pfeffer, Zimt und Muskatnuss. Also auch, finde ich, ein sehr, sehr schöner Sangiovese hier.
Und perfekt zu einer schönen Tagliatelle mit Ragout oder ja, was Kräftigen vom Grill. Wow, Tina. Also, das ist ja hier der erste Wein dieses Weinguts, der Amarcord d'Un Ross. Ich glaube, 1974 war die erste Produktion. Also, das ist ja echt mal richtig ein Flagship-Wein. Der ist unheimlich kräftig. Im Prospekt stand ja noch mit Sangiovese und 15% Cabernet. Aber mittlerweile besteht der Wein aus 100% Sangiovese Romagna. Diese Reserva ist echt kräftig. 14% Volumenalkohol. Super schöne Tannine, die allerdings wunderbar seidig und samt sind. Sehr rund. Hat ein langes Finish. Schöne, würzige Aromen von ja, auch Schoko, Kirsch, Pralinen, ja, und ist natürlich perfekt zu einem langgegarten Fleisch.
Ich finde ihn grandios, weil der sich so schön samtig das Tannin auf meinen Zähnen ablegt. Das mag ich sehr. Also, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, und jetzt haben wir hier den Liebling der deutschen Kunden hier vom Weingut oder einer der Lieblinge.
Na, das passt ja zu dir, weil da ist ja auch die Rebsorte drin, die du gerne hast.
Syrah, ja. Aber Massimiliano hat natürlich zu Recht nochmal darauf hingewiesen, das ist eigentlich ein Wein, den er auch vor allem für den deutschen Markt gemacht hat, kreiert hat. Der ist so Typ Primitivo, aber eben hier aus der Romagna. Mit eben den 50% Syrah. Der andere Teil ist Sangiovese. Ja, ich finde den nett. Der ist easy to drink. Du kannst ihn leicht genießen. Der ist sehr fruchtig. Ja, das steht absolut im Vordergrund. Was ihm ein bisschen fehlt, sind natürlich Tannine. Ist ein bisschen Personality, Persönlichkeit. Ja, der Wein ist toll. Ist ein schöner Wein, ganz easy to drink. 14% Volumenalkohol, das ist ja tatsächlich auch ein Grad, was an die Primitivos rankommt. Und du kannst ihn natürlich zu vielen Pasta-Gerichten oder Fleischgerichten trinken. Wahrscheinlich auch leicht gekühlt im Sommer, vielleicht auch zu einem, ja, zu einem Thunfisch oder einem anderen kräftigen Fisch, weil er halt einfach wenig Tannin hat und von daher natürlich gut passt. Schöner Wein, tatsächlich finde ich die Sangiovese, den Amarcord d'Un Ross, einfach viel kantiger, klingt brutal, aber er hat einfach mehr Persönlichkeit. Der Romagna Albana Passito, DOCG, 100% Albana, die Weißweinrebe. Wenn du diesen Wein siehst, es gibt bestimmt Cognacs, die eine ähnliche Farbe haben. Ambra, würde man sagen, Bernsteinfarben auf jeden Fall, also ein richtig dunkles, richtig goldenes, dunkles Gelb. Das ist richtig schön, schon einfach zu sehen. Tatsächlich ist die Nase sehr divers. Du hast getrocknete Früchte wie Aprikosen, du hast aber auch Datteln, du hast Noten von Feigen, wahrscheinlich eher karamellisiert, so ein bisschen Rosine. Ja, ein Hauch von Tabak, ein Hauch von süßen Gewürzen da drin. Und das tatsächlich zeigt er auch am Gaumen. Und ja, da sind wir wieder bei der Empfehlung, um den Kreis zu schließen, weil die hat mich ja besonders interessiert. Eben ein Blauschimmelkäse und natürlich mein Favorite, ein Foie Gras. Eine perfekte Kombination wäre das auch zu den anderen gereiften Käsen. Also durchaus ein Wein für den Primo und natürlich ein Wein für das Dessert. Das ist ein ja Desserto in Bicchiere, im Prinzip auch ein Dessert für sich allein.
Ja, und da das unser Abschlusswein für heute ist, beenden wir an dieser Stelle einfach auch mal unsere Weinprobe. Wir haben ja eine kleine Weinreise durch dieses Weingut gemacht. Wir haben jetzt 8 verschiedene Weine probiert. 20 an der Zahl gibt es.
Also ich würde sagen, Burkhard, es lohnt sich durchaus, hierher zu kommen, um die Weine zu probieren, aber auch um hier zu wohnen und das leckere Essen dazu zu genießen. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung für uns hier. Ja, man sieht einfach mal wieder, dass die Weinbranche beziehungsweise die unterschiedlichen Regionen, in denen Wein gemacht wird, durchaus ein lohnenswerter Ausflug sind, um die verschiedenen Stile kennenzulernen.
Absolut. Und hier vor Ort schmeckt es natürlich wie immer am besten, auch vor allem natürlich zu der Küche. So weit ist es nicht von Deutschland. Massimiliano hat gesagt, du kriegst in allen großen Städten, Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg, seine Weine. Die wirst du sicherlich finden, aber wenn du sie hier probierst und hier vor Ort wohnst und diese Küche genießt, dann bist du mit Sicherheit am besten bedient.
Grazie Massimiliano per questa esperienza.
Grazie a voi, grazie a voi. Thank you very much.
Ja, und wir wünschen dir bis zur nächsten Woche wie immer eine gute Zeit, eine genussreiche Zeit und wir sagen an dieser Stelle ciao.
Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.